NDR Info. Echo des Tages.
Der Papstbesuch endet in Freiburg, die internationale Automobilausstellung endet in Frankfurt und saudische Frauen sollen demnächst wählen dürfen. Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist heute Abend Rüdiger Mark. Da steht er und kann nicht anders. Nicht ich werde die Kirche ändern, ihr müsst euch ändern. Das war die zentrale Botschaft des Papstes bei seiner letzten Station in Deutschland, einer Predigt in Freiburg heute Morgen vor 100.000 Menschen. Keine blöden Fragen bitte, sondern in Treue fest zum Papst und dem Vatikan stehen. Das ist sicher nicht das, was sich viele Katholiken von ihrem Heiligen Vater erwartet haben. Aber der Begeisterung der Massen in Freiburg tat das keinen Abbruch. Unser Reporter Uwe Lüb war in Freiburg dabei.
Mein ganzes Herz erhebe dich. Mit festlichem Gesang wurden die Menschen auf dem Freiburger Flugplatz auf den Gottesdienst mit dem Papst eingestimmt. Es war die größte Veranstaltung während seines Deutschlandbesuchs. Fast 100.000 Menschen nahmen teil. Benedikt kennt ihre Fragen, zum Beispiel, warum Gott so viel Unrecht zulasse.
Angesichts alles Schrecklichen, was in der Welt geschieht, gibt es heute Theologen, die sagen, Gott könne gar nicht allmächtig sein. Demgegenüber bekennen wir uns zu Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind froh und dankbar, dass er allmächtig ist.
Doch Gott übe diese Macht anders aus, als Menschen es täten, so Benedikt.
Er hat seiner Macht selbst eine Grenze gesetzt, indem er die Freiheit seiner Geschöpfe anerkennt.
Der Papst beschreibt einen Gott, dessen Macht im Erbarmen und Verzeihen liege. Doch dafür müssten sich die Menschen auf ihn einlassen.
Nicht auf das Reden, sondern auf das Tun kommt es an. Auf die Taten der Umkehr und des Glaubens.
Gelegenheit für Benedikt XVI. Zu einem Seitenhieb auf seine eigene Kirche.
Menschen, die unter ihrer Sünde leiden und Sehnsucht nach dem reinen Herzen haben, sind näher am Reich Gottes als kirchliche Routiniers, den ihr nur noch den Apparat sehen, ohne dass ihr Herz berührt wäre.
Der Papst lieferte eine Handlungsanweisung mit, speziell für die skandalgeschüttelte katholische Kirche in Deutschland.
Die Kirche in Deutschland wird die großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bestehen und Sauerteig in der Gesellschaft bleiben, wenn Priester, Gottgeweihte und christgläubige Laien in Treue zur jeweils spezifischen Berufung in Einheit zusammenarbeiten.
Es war ein Appell des Papstes an die Kirche und die Gläubigen, die sie tragen. Bei vielen scheint er angekommen zu sein.
Wer den Glauben formuliert hat und seine Meinung, seine Auslegung, ich denke, sehr treffend.
Die Botschaft, jeden Einzelnen in Demut den Dienst an der Kirche auch zu tun.
Wir brauchen einfach viel mehr Innerlichkeit und Freude gleichzeitig, die das nach außen getragen wird.
Und dann wird die Kirche auch erneuert.
Wir, nicht der Papst, nicht die Priester, nicht die Bischöfe, die Papst, sondern die Menschheit.
Die Nachricht ist angekommen. Die Offiziellen der katholischen Kirche sind erwartungsgemäß entzückt. Zumal bei einem Treffen mit deutschen Bischöfen heute Benedikt XVI. Seinen Hirten Mut zugesprochen hat. Jedenfalls hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Zollitsch, ein frohes Fazit gezogen.
Wir haben ein Fest des Glaubens gefeiert. Ich habe die frohen Gesichter gesehen, die leuchtenden Gesichter. Und ich persönlich habe es so erlebt, dass der Papst die Katholiken, die Christen in Deutschland ermutigt hat, Mut gemacht hat, zum Glauben und zum Evangelium zu stehen und auch Wege gewiesen hat, was es heißt, aus dem Evangelium zu leben.
Doch nicht nur die vielen Gläubigen habe der Papst ermutigt, sondern auch die Glaubensverkünder, an ihrer Spitze die Bischöfe. Benedikt XVI. Hat sich bei einem gemeinsamen Mittagessen spontan an sie gewandt, berichtet Vatikansprecher Lombardi.
Das war wirklich kurz, aber sehr klar, sehr freundlich. Ich glaube, dass wirklich die Bischöfe waren viel mehr ermutigt von einer solchen Rede als von einer langen schriftlichen Text.
Der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Langendörfer, war dabei und er verriet, was genau der Papst ihnen mit auf den Weg gegeben hat.
Viele gehen von der Herde weg, so hat er sich ausgedrückt. Ihr seid die Hirten und ihr seid gute Hirten. Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, so fast wörtlich, dass wir zusammengehören und dass ich mich auf euch verlassen kann. Und Sie können verstehen, dass eine solche durch und durch ungeplante und emotionale Ansprache allen gut tut.
Balsam auf die Seele deutscher Kirchenvertreter, findet Erzbischof Zollitsch.
Ich sehe das, was der Heilige Vater gesagt hat, als Ermutigung, den Weg der geistlichen Erneuerung weiterzugehen.
Der Papst in Deutschland, das war ein Beitrag von Uwe Lüb, unserem Reporter in Freiburg. Der Mann hat die Massen bewegt, aber hat er auch etwas bewegt? Das ist die Frage, die sich Theo Dirkes stellt. Hier sein Kommentar.
Das ist gut gelaufen für die sehr Katholischen in der katholischen Kirche, schlecht aber für ihre Kritiker, für die Reformkräfte, schlecht wohl eher auch für die Ökumene mit der evangelischen Kirche. Wie macht er das nur? Hunderttausende, deutlich mehr als erwartet, kommen zu seinen Gottesdiensten. Die komplette Staatsspitze, erste Vertreter aller Konfessionen und Religionen ringen um Kontakt. Der Bundestag schenkt ihm Standing Ovations. Ein nicht zu überbietendes, deutliches Zeichen des Papstes. Die Kirche lebt mit uns, muss gerechnet werden. Aber sie lebt nach meinen, des Papstes, Vorgaben. Die Politiker bekommen etwas wie eine gut verhüllte Gardinenpredigt. Gerechtigkeit hängt nicht von der Mehrheit ab, sondern von der Übereinstimmung mit Gottes Schöpfungswillen. Außerdem Lob für die ökologische Bewegung, aber wirklich nicht zu viel. Hier gäbe es eine berechtigte Sehnsucht nach frischer Luft, aber dennoch sei sie bislang unfähig, die Fenster zu öffnen. Katholische Laien bekommen den Vorwurf, sie kümmerten sich viel zu viel um kirchliche Strukturen und viel zu wenig um den Glauben. Sie und alle Kirchenmitarbeiter müssen sich im Freiburger Gottesdienst anhören, ungläubige Gottsucher seien wohl näher am Reich Gottes als kirchliche Routiniers. Also eher schroffe Worte für Reformkräfte, ebenso aber eine Absage für die Protestanten. Das Gespräch war mit Spannung erwartet worden, die Gesten sind überaus herzlich, selbst zur weiblichen Präses der Synode. Und dann gehen von 30 Minuten Gesprächszeit 10 für die Vorstellung der Delegationen drauf. Freundliche Begrüßung, evangelischer Vortrag, päpstlicher Vortrag, kleine Nachfrage zum Lutherjubiläum, keine richtige Antwort, Schluss. Und dann die klare Absage im Gottesdienst danach. Nein, ich bin nicht mit solchen Gastgeschenken gekommen, wie viele erwartet haben. Ich kann nur die Wahrheit suchen und nicht den Kompromiss. Also dürfen weiterhin evangelische Ehepartner nicht mit zur katholischen Kommunion. Auch wieder verheiratete Geschiedene wie der Bundespräsident bleiben ausgeschlossen davon. Da ist es höchstens ein Trostpflaster festzustellen, dass es doch schon eine Sensation ist, dass der Papst überhaupt in die Lutherstätte gekommen ist. Und außerdem habe er ja auch etwas zumindest Luther gewürdigt. Triebfeder dessen ganzen Lebens sei die Suche nach Gott. Okay, das ist eine Teilrehabilitation im Vergleich zu früheren Verketzerungen des Reformators. Also Freundlichkeiten, aber keine Fortschritte. Die Politiker reden sich den Donnerstag schön, die Protestanten reden sich den Freitag schön und das Zentralkomitee der Katholiken, die oberste Vertretung der Laien, den Samstag und Sonntag. Dabei könnten alle drei Gruppen auch zetern und schimpfen. Doch der Papst lehrt, du sollst auf das Gute schauen in der Kirche und in der Gesellschaft. Und das ist therapeutisch gar nicht so schlecht. Der Papst hat die Kirche als Lebendige präsentiert. Aber Kirche ist eben mehr als der Papst.
Die Deutschlandtournee des Papstes, das war ein Kommentar von Theo Dirkes im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Sitzungen des Internationalen Währungsfonds waren in der Vergangenheit für Staaten in Lateinamerika oder Afrika oft schicksalshaft. Für die reichen Europäer eher interessant, manchmal wegweisend, aber nicht wirklich dramatisch. Das hat sich geändert. Der IWF hat getagt und die Euro-Länder saßen halb auf der Anklagebank. Auf die Europäer und besonders auf Deutschland wird nämlich Druck gemacht. Mehr Einigkeit bitte, den geplanten Rettungsschirm vielleicht sogar grenzenlos groß machen und dem Krisenmechanismus, der in 2 Jahren erst eingeführt werden soll, vielleicht auch schneller fertig haben. Konkrete Beschlüsse gab es keine, aber ungewohnt und ungemütlich war das Treffen für die Euro-Vertreter schon. Besonders pikant, es war die erste Großtagung mit der neuen Chefin Christine Lagarde, die ja vormals Wirtschafts- und Finanzministerin in Frankreich war.
Now there is clearly work underway in that regard, but
es habe sie doch berührt und gleichzeitig angenehm überrascht, bekannte Christine Lagarde, dass alle Mitgliedsländer im Internationalen Währungsfonds die Dringlichkeit der Lage erkannt haben. Freundlich im Ton, energisch in der Sache, ließ die IWF-Chefin trotzdem keinen Zweifel daran, dass an allererster Stelle die Finanzkrisen in Europa und den USA gelöst werden müssten. Christine Lagarde vermisst in der Hinsicht eine klare und koordinierte politische Führung in Europa. Was Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zum einen so kommentierte:
Wir Europäer sind uns unserer Verantwortung schon bewusst, nicht nur für Europa.
Andererseits wies der deutsche Finanzminister auf die komplizierte Entscheidungslage in Europa hin. Manche Probleme wie der Schuldenabbau und die Rettung Griechenlands ließen sich nun mal nicht über Nacht regeln. Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht das genauso.
Und man muss auch sehen, bei allen guten Ratschlägen, die man im Moment bekommt, dass die Situation in den USA deutlich anders ist als im Euroraum. Im Euroraum haben Sie natürlich über die Notenbankbilanz immer auch eine Umverteilung von Risiken zwischen den Steuerzahlern der einzelnen Länder im Euroraum.
Das kann man als Seitenhieb auf Christine Lagarde werten, die zuletzt das Antikrisenmanagement der USA ausdrücklich gelobt hat. Aber auch im Finanzsektor macht man sich Sorgen, dass in Europa die Krisenbewältigung zu langsam vorangeht. Dazu sagte Andreas Schmitz, Präsident des Bankenverbandes, am Rande der IWF-Tagung.
Es gibt immer Lösungen, es gibt immer einen Weg. Wichtig ist nur, dass, wenn man ihn dann gefunden hat, dass sich alle auch auf diesen Weg committen und diesen Weg gemeinsam gehen, ohne dass die, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, anschließend immer eine Kakophonie der Stimmen einsetzt, die diesen gefundenen Lösungsweg wieder ad absurdum führen.
Für die Europäer stehen jetzt zwei Aufgaben auf der Agenda. Erstens die Ausweitung des Europäischen Rettungsfonds und zweitens ein klarer Aktionsplan zur Rettung Griechenlands. Wie die Chancen darauf stehen, wollte der Bundesfinanzminister nicht werten.
Kann ich jetzt nicht sagen, also die sind auf gutem Weg oder so.
Die Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Rettungsfonds EFSF muss, das ist mindestens so wichtig, zügig in den Euro-Ländern umgesetzt werden. Diese Entscheidung steht Ende nächster Woche im Deutschen Bundestag an. Noch lieber wäre dem Bundesfinanzminister, wenn der für 2013 geplante Rettungsschirm ESM schon früher seine Tätigkeit in Luxemburg aufnehmen würde.
Wenn der früher in Kraft gesetzt werden kann, dann hätten wir da nichts dagegen.
Der ESM löst den Eurofonds EFSF als permanent geplante Rettungseinrichtung ab. Ausgestattet mit einer Kapitalbasis von 700 Milliarden Euro. Auch die deutschen Sparkassen und eine Reihe von Banken werden sich in naher Zukunft am Rettungspaket für den Euro beteiligen.
Das war ein Beitrag von Marita Knippe. Auch wenn er selbst immer wieder denkt, dass er die Welt praktisch im Alleingang rettet, die Franzosen nehmen das ihrem Präsidenten Nicolas Sarkozy nicht wirklich ab. Im nächsten Jahr stehen Präsidentenwahlen an und derzeit ist Sarkozy bei den Franzosen ziemlich unbeliebt. Heute werden Vertreter für die zweite Kammer des Parlaments gewählt, für den Senat. Dort sitzen Vertreter der Provinzen und es gilt als wahrscheinlich, dass die linken Parteien hier die Mehrheit bekommen werden. Kein gutes Zeichen für den ehrgeizigen französischen Präsidenten. Anne-Christine Heckmann.
Die Senatswahlen sind eigentlich kein politisches Großereignis in Frankreich. Bei der indirekten Wahl dürfen nur Wahlmänner abstimmen und nicht das Volk. Dementsprechend gering ist normalerweise das Interesse bei den Franzosen. Doch diesmal ist alles anders. Denn diesmal könnte was Historisches passieren. Zum ersten Mal in der 5. Republik könnte es eine linke Mehrheit geben. Für Präsident Sarkozy und seine konservative Regierung kurz vor der Präsidentschaftswahl ein Albtraum, erklärt der Politjournalist Alain Duhamel. Es wäre ein noch nie dagewesenes Symbol, ein Sturm für die Regierung und ein schlechtes Zeichen für den konservativen Wahlkampf. Sollte Sarkozy im nächsten Jahr wiedergewählt werden, würde er mit einer linken Mehrheit im Senat einen Teil seiner Macht verlieren. Er würde zum Beispiel keine Verfassungsänderung mehr durchkriegen. Das hätte auch Auswirkungen auf die französische Haushaltspolitik. Präsident Sarkozy müsste sich definitiv von seiner Règle d'Or, der sogenannten goldenen Haushaltsregel, verabschieden. Denn um eine Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern, braucht er neben der eigenen Mehrheit in der Nationalversammlung auch einen Großteil der Stimmen der zweiten Parlamentskammer, dem Senat. Die Sozialisten haben schon abgelehnt. Für die Regierungspartei UMP hat eine Zitterpartie begonnen. Wenn der Senat klar in den Händen der Opposition wäre, würde das den Verlauf der Haushaltsdebatte natürlich verändern, sagt Senatspräsident Gérard Larcher. Denn Senat und Nationalversammlung hätten insbesondere, was die Sparpolitik angeht, nicht mehr die gleichen Vorstellungen. Der Senat kann allerdings wichtige Gesetzentwürfe nur aufschieben, nicht aber komplett verhindern. Deshalb würde sich ein Farbenwechsel kaum auf die Tagespolitik auswirken. Es wäre vielmehr ein Imageschaden für den Präsidenten und ein Erfolgserlebnis für die Sozialisten. Der sozialistische Senator Jean-Pierre Bel reibt sich schon die Hände. Im Zeitraum bis zur Präsidentschaftswahl wird der Senat eine ausgleichende Rolle übernehmen. Wir werden uns nicht versperren. Wir handeln im Sinne des Allgemeinwohls. Aber gleichzeitig haben wir Werte und die werden wir vertreten. 23 der neu gewählten 170 Senatorensitze brauchen die Sozialisten, um die Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer zu übernehmen. Das wäre nicht nur eine historische Veränderung, sondern auch ein politisches Erdbeben. Der Präsident müsste sich warm anziehen.
Um 6 haben die Wahllokale geschlossen und erste Ergebnisse deuten schon darauf hin, ja, die Sozialisten werden die Mehrheit bekommen. Sie hören das Echo des Tages in WDR 5 und NDR Info. In Libyen stehen ausländische Investoren schon in den Startlöchern, um Geschäfte mit den neuen Herrschern zu machen. Doch das Land ist noch immer nicht befreit. Heute wurde an der Grenze zu Tunesien und in der Nähe der Stadt Sirte wieder heftig gekämpft. Gleichzeitig beginnt der Übergangsrat mit einer Art Aufarbeitung der Gaddafi-Verbrechen. In Tripolis wurden die Leichen von mehr als 1200 Gefängnisinsassen gefunden, die vor 15 Jahren von Gaddafis Männern umgebracht worden waren. Peter Steffe.
Abu Sahima, Sprecher der Behörde zur Suche nach Opfern des Gaddafi-Regimes, hat die Leichenfunde heute offiziell bestätigt. Demnach wurde in der Nähe des Abu Salim-Gefängnisses in Tripolis vor knapp 2 Wochen ein Massengrab entdeckt. Darin fanden sich die sterblichen Überreste von über 1200 Menschen. In dem Gefängnis Abu Salim hatte es am 26. Juni 1996 ein Massaker gegeben, nachdem Häftlinge gegen die Haftbedingungen protestiert hatten. Sie waren offenbar alle hingerichtet worden. Man werde jetzt um internationale Hilfe ersuchen, um die Toten identifizieren zu können, sagte Sahima weiter. Unterdessen versuchen 450 Kilometer östlich der Hauptstadt die Truppen des Übergangsrates noch immer die Gaddafi-Hochburg Sirte zu befreien. Es gebe zwar immer wieder Rückschläge, aber im Großen und Ganzen gehe es voran. So jedenfalls Ahmed Bani, Militärsprecher der neuen libyschen Führung. In Sirte sind wir vom Süden her bis zur Gaddafi-Kaserne vorgerückt. Auch bis zum dortigen Flughafen konnten wir kommen. Da gibt es erbitterten Widerstand, aber unsere Männer konnten ihn einnehmen. Auch an der Nordfront, dort sind unsere Einheiten an der Küste präsent. Hier hat es entlang der Hauptstraße von Sirte schwere Kämpfe gegeben, erklärte der Offizier weiter. Vom Osten her gelang es den Revolutionstruppen teilweise bis ins Stadtzentrum vorzurücken. Dieser Vorstoß wurde aus der Luft auch heute von der NATO unterstützt. Vergangene Nacht gab es auch an der Südgrenze zu Algerien heftige Gefechte. Dort rückten ehemalige Truppen von Gaddafi schwer bewaffnet nach Libyen vor und eröffneten in der Wüstenstadt Radames das Feuer auf Revolutionseinheiten. Ungeachtete Gefechte in einigen Landesteilen hat heute Deutschland seine Botschaft in der Hauptstadt wieder eröffnet. Sie war 7 Monate geschlossen. Heute nahm der neue Botschafter Rainer Eberle seinen Dienst auf. In den vergangenen Monaten unterhielt Deutschland in Benghazi lediglich ein sogenanntes Verbindungsbüro.
Wir gehen ein paar Länder weiter. Der Fortschritt ist eine Schnecke, aber auch eine Schnecke kommt irgendwann irgendwo an. Es dauert halt etwas länger. Saudi-Arabien, die Bastion für religiöse Ultras, robbt sich in Minischritten an den Rest der Welt heran. Glauben Sie nicht? Bitte schön. Heute kündigte König Abdullah an, dass Frauen demnächst auch wählen dürfen. Nicht bei den nächsten Wahlen, man will ja nichts überstürzen, aber vielleicht sind sie ja in ein paar Jahren reif dafür, die saudischen Frauen. Aus Kairo, Cornelia Wegehoff.
El Sabr Gamil, Geduld ist schön, heißt ein arabisches Sprichwort. Von dieser Geduld müssen die saudischen Frauen eine besonders große Portion auf Vorrat haben. Denn auch wenn bereits kommende Woche die nächsten Kommunalwahlen in Saudi-Arabien stattfinden, die Frauen müssen noch zu Hause bleiben. Aber in Zukunft dürfen die saudischen Frauen an die Urnen treten, so König Abdullah persönlich. Wir haben Folgendes entschieden, so der 83-jährige Monarch. Erstens, Frauen können bei der nächsten Neubesetzung gemäß der Scharia, der islamischen Rechtsprechung, in den Schura-Rat berufen werden. Bei dieser Nachricht gibt es sogar von den saudischen Männern im Saal spontanen Beifall. Sie sind der sogenannte Schura-Rat, das wichtigste Beratungsgremium im Land, das gerade erst zu einer neuen Sitzungsperiode zusammentrat. Im Juni hatte dieser Rat das Frauenwahlrecht selbst empfohlen. Und die nahezu sensationelle Mitteilung von König Abdullah geht noch entsprechend weiter. Zweitens dürfen Frauen das übernächste Mal bei den Kommunalwahlen wählen und auch selbst kandidieren. Auch wenn das neue Mitspracherecht der saudischen Frauen erst im Jahr 2015 wahr wird, der heutige Schritt in diese völlig neue politische Richtung ist bemerkenswert. Saudi-Arabien ist das einzige muslimische Land, das Frauen bislang das Wahlrecht verwehrt hat. Im Königreich am Golf gilt eine besonders strenge Auslegung des islamischen Rechts, das Frauen in vielen Lebensbereichen massiv einschränkt und benachteiligt. So können Frauen nicht arbeiten, reisen, heiraten oder einfach nur den Arzt besuchen, wenn dies nicht vorher von einem männlichen Familienmitglied genehmigt wurde. Sie dürfen nicht mal Auto fahren und als sich etliche Widerspenstige im Juni trotzig doch ans Steuer setzten und mit einer Kampagne gegen das Frauenfahrverbot in Saudi-Arabien protestierten, wurden etliche Frauen festgenommen. Die Damen hatten per Facebook zur Mini-Revolution auf den saudischen Straßen aufgerufen. Nach den Revolutionen in anderen arabischen Ländern reagiert auch das sonst so steife Königshaus in diesem Fall hektisch. Alle wissen, dass sich die muslimische Frau in der Geschichte vielen Situationen stellen musste, so König Abdullah in verblüffend anderem Tonfall. Man kann die Meinung und die Beratung der Frauen nicht seit den Zeiten des Propheten Mohammed isolieren. Eine ausgeglichene Modernisierung ist eine wichtige Aufforderung, die unseren islamischen Werten entspricht, so der greise König in überraschender Erkenntnis. In unserer Zeit gibt es keinen Platz für Waschlappen und Zögernde.
Das war dann doch mal die gute Nachricht des Tages. Jetzt kommen wir zu einer traurigeren. Die Meldung kam gestern Abend. Heute Nachmittag wurde sie vom Auswärtigen Amt bestätigt. Ein 57-jähriger Mann aus Baden-Württemberg ist in Afghanistan ermordet worden. Er soll als Tourist im Land unterwegs gewesen sein. Kai Küstner.
Es ist laut Polizeiangaben der dritte deutsche Zivilist, der innerhalb nur weniger Wochen in Afghanistan getötet wurde. Erst Anfang September waren die Leichen zweier deutscher Entwicklungshelfer in einer Bergregion nördlich von Kabul gefunden worden. Sie waren im Hindukusch wandern gegangen. Die afghanischen Behörden gehen davon aus, dass sie erschossen wurden. Genau wie im Fall des deutschen Touristen also. Der Bundesbürger, der in der Provinz Gor in Zentralafghanistan tot aufgefunden wurde, muss sich schon eine Weile im Land befunden haben. Der Gouverneur der Provinz sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien, der Mann sei kurz vor seiner Ermordung mit den Behörden vor Ort in Kontakt getreten. Sein Visum war abgelaufen und er ging zum Polizeihauptquartier, um es verlängern zu lassen. Die Polizei sagte ihm, dass sie dazu nicht befugt sei. Sie riet ihm, einen Flug nach Kabul zu nehmen. Der Deutsche aber entgegnete, er werde auf dem Landweg nach Kabul reisen. Er ist hier losgefahren und auf dem Weg haben ihn kriminelle Jugendliche angegriffen. Dabei wurden der Deutsche und ein Afghane getötet. Zwei weitere wurden verletzt. Der Deutsche und seine Begleiter waren offenbar in einem Geländewagen unterwegs, als die tödlichen Schüsse fielen. Es seien keine Taliban gewesen, die den Touristen überfielen, darauf legt der Gouverneur Wert. Gor liegt in Zentralafghanistan und gilt als vergleichsweise ruhig. Trotzdem gelten in Afghanistan nicht nur in den Regionen, in denen gekämpft wird, Fahrten durch das Land als risikoreich. Gefahr geht dabei nicht nur von den Taliban aus, sondern auch von Kriminellen. Ausländer laufen in dem bitterarmen und kriegsversehrten Land fast überall Gefahr, ausgeraubt, entführt oder getötet zu werden. Aus unterschiedlichsten Motiven. Das Auswärtige Amt warnt unmissverständlich vor Reisen nach Afghanistan und ausdrücklich auch vor Überlandfahrten selbst in ruhigen Landesteilen. Die Leiche des Getöteten hatte die Polizei dem örtlichen Wiederaufbauteam der Schutztruppe ISAF übergeben.
Das war ein Bericht von Kai Küstner über Afghanistan. In Frankfurt ist vor wenigen Minuten die internationale Automobilausstellung zu Ende gegangen. Und bei den Autoherstellern und den Zulieferern und vermutlich auch den meisten Besuchern gab es rundherum zufriedene Gesichter. Fast 1 Million Autofans pilgerten zur Hohen Messe nach Frankfurt. Es waren 10% mehr als bei der letzten Autoschau vor 2 Jahren.
Es war eine der besten IAAs, die wir je gesehen haben, und zwar qualitativ und quantitativ.
Was VDA-Präsident Matthias Wissmann da beschreibt, sah auf dem Messegelände so aus. Warteschlangen an den Eingängen, Gedränge in den Hallen, Körperkontakt an den Autos. Trotzdem haben viele ihren Favoriten gefunden.
Bei VW, die Halle, hat mir am besten gefallen, und zwar der Beetle.
Also Mercedes hat mir sehr gut gefallen, das ist mein Favorit.
Der Audi-Stand war sehr toll.
Der Ford-Stand, super. Wegen dem neuen Modell, was 2014/15 rauskommen soll.
Skoda, die ganze Aufmachung ist klasse.
In den Hallen gab es teilweise kein Durchkommen mehr. Um die wartenden Besucher bei Laune zu halten, wurden bei Audi Sonnencremes, Schokoherzen oder Wasserflaschen verteilt. Und auch am anderen Ende des Messegeländes in Halle 11 bei BMW waren die Sicherheitsleute gefordert. Thomas Becker von BMW zieht Bilanz.
Ich denke, gerade in dem jetzigen Umfeld ist das hier auch ein gutes Zeichen für die Industrie, aber auch für die Realwirtschaft in Deutschland insgesamt.
Neben Luxuskarossen, Limousinen oder Kleinwagen war für viele Messebesucher aber auch das ein Thema. Nele Inselmann von Bosch.
Wir erfassen ja auch unsere Kontakte und sehen dann im Endeffekt dann jeden Tag, wofür sie sich am meisten interessiert haben. Und das ist wirklich der Bereich Elektromobilität. Bei uns die Batteriesysteme, Hybridantriebe, generell das ganze Thema alternative Antriebe.
Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2020 5-10% der Neuzulassungen Elektroautos sein werden. Eine Entwicklung also, die kein Hersteller ignorieren kann. Und so haben auch die meisten großen Autobauer ihre E-Konzepte dabei. VW hat Nils mitgebracht, Audi das Urban Concept und Opel den Einsitzer RAC-E. Volker Hoff.
Bei dem RAC-E ist es eben auch so, dass unheimlich viele Leute sagen, toll, das wäre genau das, was wir als Zweit- oder Drittfahrzeug gebrauchen könnten, so insbesondere für innerstädtische Verkehre.
Doch auch wenn bei dieser 64. IAA der Eindruck entstanden sein könnte, das elektrische Automobilzeitalter habe schon begonnen, bremst Bernd Bohr von Bosch alle Enthusiasten erstmal aus.
Die Technologie ist noch in einem embryonalen Stadium. Das nehmen wir heute nicht so wahr. Aber wenn wir in 20 Jahren zurückgucken, werden wir wahrscheinlich schmunzeln.
Angesichts von Reichweiten von Elektroautos von irgendwie 100 Kilometern oder so hat er da wohl recht. Das war ein Beitrag von Conny Bechstedt. Und wir kommen jetzt zum Sport. Nicole Seifert ist ins Studio gekommen und erzählt uns jetzt was über die Formel 1. Da war der große Preis von Singapur, dort in tiefer Nacht. Und eigentlich hätte es ein Triumph werden können für Sebastian Vettel. Der hätte nämlich heute eigentlich Weltmeister werden können. Er wurde es nicht.
Richtig, aber damit bleibt die Formel 1 auch spannend. Aber einen Grund hatte Sebastian Vettel heute zu feiern. Und zwar hat er ja den großen Preis von Singapur gewonnen und damit auch seinen 9. Saisonsieg gefeiert. Für den frühzeitigen WM-Titel, da hat es allerdings nicht gereicht. Denn Button wurde Zweiter vor Webber und Alonso. Also die Konkurrenz hat nicht gepatzt. Nichtsdestotrotz, bei noch 5 ausstehenden Rennen fehlt Vettel jetzt nur noch ein einziger Punkt, um zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Also für Vettel ein wichtiger Sieg bei einem der schwersten Formel-1-Rennen.
Der Sieg hier bedeutet mir sehr viel, weil es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich komme sehr gerne hierher. Die Herausforderung ist riesengroß. Also das Rennen ist knapp 2 Stunden lang, das längste, was wir haben. Ich denke, es ist mit das anstrengendste, weil man hat keinen Platz für Fehler. Die Konzentration muss stets aufrechterhalten werden. Das macht das Rennen beinhart. Und wenn man dann übers Ziel fährt, dann fällt einfach eine Riesenlast von einem ab.
Und Nico Rosberg, der belegte Platz 7. Michael Schumacher schied dagegen nach einem Auffahrunfall aus, blieb aber unverletzt.
Ein Punkt, das klingt machbar.
Das ist nicht viel, genau.
Dann gab es ja heute auch noch Fußball, die 2 Sonntagsspiele in der Bundesliga. Eines läuft noch, und zwar Bremen gegen Hertha BSC. Wie steht's denn da?
Ja, zwischen Bremen und Berlin, da steht es 1:1 in der ersten Fußball-Bundesliga. Ramos traf in der 3. Minute zum 1:0 für Berlin. Claudio Pizarro gelang dann in der 23. Minute der Ausgleich. Allerdings spielt Berlin im Moment nur noch zu 9. Denn in der 57. Minute, da sah Christian Lell gelb-rot und 10 Minuten später, da gab es dann gelb-rot für Ramos. Also das wird jetzt schwer für die Berliner, da vielleicht noch ein Tor zu machen. Zuvor hat Köln den ersten Heimsieg gefeiert. Köln gewann gegen Hoffenheim mit 2:0 und festigte einen Platz im Tabellenmittelfeld. Auch Kölns Trainer Solbakken ist erleichtert über den Aufwärtstrend.
Gut für den Verein, dass wir, ich glaube, mit 10 Punkten in den letzten 5 Spielen haben wir besser und besser gespielt in dieser Saison. Und ich hoffe, dass wir kann aufbauen und stabil sein auf in die nächsten Spieltage.
In der 2. Fußball-Bundesliga gewann Bochum gegen Duisburg mit 2:1. Rostock und Karlsruhe trennten sich unentschieden 1:1. Und Greuther Fürth gewann gegen 1860 München mit 2:0. Greuther Fürth hat damit die Tabellenspitze der 2. Liga wieder gefestigt oder ist wieder an der Tabellenspitze. Fortuna Düsseldorf ist Zweiter mit einem Punkt Rückstand auf Greuther Fürth. Bochum ist mit dem Sieg gegen Duisburg jetzt auf den 15. Tabellenplatz geklettert, hat jetzt 7 Punkte. Und Duisburg ist mit einem Punkt weniger 14. Schlusslicht ist Aachen mit 4 Punkten. Und zum Abschluss der Rad-WM in Kopenhagen hat Sprinter André Greipel Bronze gewonnen. Der gebürtige Rostocker musste sich nur dem neuen Weltmeister Mark Cavendish aus Großbritannien und dem Australier Matthew Goss geschlagen geben. Tennisprofi Florian Mayer, der hat seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Beim Sandplatzturnier in Bukarest besiegte Mayer den Spanier Pablo Andujar glatt in 2 Sätzen. Und das war's vom Sport.
Und das war's von Nicole Seifert. Und das war's mit dem Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Rüdiger Mark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.